Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und heute, naja, wie immer ein ganz besonderer Gast, eine Gästin, und zwar Julia Klevin, die Oberbürgermeisterkandidatin aus Essen. Hallo Julia.
Hallo lieber Axel, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir haben gerade schon so ein bisschen geplaudert und da wir ja RVR-Fraktion sind, wir sind hier ja nicht Fraktion Essen, stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir dich eingeladen? Wer so dumm ist und dich noch nicht kennt, so, dem müssen wir das ja erklären. Du bist insofern eine Kandidatin, die so ein bisschen herausragt, du bist etwas jünger, du bist, ich habe eben nochmal nachgeschaut, Millennial tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Und da sind wir hier ja mal ganz offen, Millennials sind in unserer Partei jetzt noch nicht so weit in Amt und Würden. Wir haben noch eine Menge Boomer und Generation X, die hier rumspringen. Und insofern wollen wir dich mal so beispielhaft als junge Frau, die für so ein wichtiges Amt, ich meine, ist eine der größten Städte im Ruhrgebiet, kandidiert, hier, ja, ich frage dich jetzt mal aus.
So. Ja, ich fühle mich geschmeichelt, dass ich mit 41 immer noch als jung bezeichnet werde. Ich, zynisch könnte ich jetzt sagen, naja, das ist halt so die Parteiperspektive, da ist man mit 41 noch wirklich total jung. Ich bin aber tatsächlich jetzt schon seit knapp 20 Jahren Parteimitglied und auch eigentlich vom ersten Tag an politisch aktiv. Von daher muss man das so ein bisschen relativieren. Und ich bin jetzt auch genauso alt, wie der jetzige Amtsinhaber bei seinem Amtsantritt war. Ja. Von daher ist es halt immer eine Frage, aus welcher Perspektive man guckt und wen man fragt. Also, dass ich jung bin, weiß ich zu schätzen. Finde ich schön, dass ich so wirke. Aber mit 41 bringe ich schon genug Erfahrung mit und bin kein Küken mehr.
Nein, kein Küken. Das wollte ich natürlich auch nicht gesagt haben. Aber ich sag mal, in deiner, und ich finde dieses Generationenmodell, das ist natürlich umstritten. Ich finde es aber eigentlich ganz schön so zur Einordnung. Du bist ja zumindest eine Generation, du bist Lehrerin. Genau. Eine Generation der Frauen, die schon anders als davor die Generationen andere Karrieremöglichkeiten hatten. Trotzdem alle anderen Dinge im Leben ja auch noch regeln müssen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wirklich Politik zu machen, auch so hart und arbeiten. Ich kenne viele, ich bin ganz offen, die sagen mir, boah, nee, ich bin Lehrerin, ist so ein Stress, das schaffe ich gar nicht mehr, hier zu Parteiterminen zu gehen.
Die einfache Antwort ist, dass ich ganz viel Motivation habe, einfach dran zu bleiben. Also ich habe bei meiner Oma erlebt, die so in der Kriegsgeneration nie erwerbstätig war, es sehr gerne gemacht hätte und mir immer gesagt hat, genauso wie mein Opa, ne, schau dir die Welt an und mach Karriere und geh deinen Weg. So war ich so das verwöhnte Einzelenkelkind, das dann immer so alles an Support bekommen hat. Und das nehme ich bis heute mit. Ich halte mich selbst für sehr diszipliniert, das muss man schon sagen.
Ja.
Ist vielleicht auch das, was man so als Ballettmädchen mitbekommt, wenn man regelmäßig in die Ballettschule geht, dass man einfach durchhält, da gibt man nicht einfach so auf. Also der Spaß motiviert an der Stelle auf jeden Fall. Die ehrliche Antwort ist aber auch, und das sehe ich schon problematisch innerhalb der Kommunalpolitik, die ja ehrenamtlich ist, wenn ich eigene Kinder hätte, wenn ich eine größere Familie hätte, um die ich mich kümmern muss, könnte ich das, glaube ich, alles nicht so tun. Wenn man sich die Sitzungszeiten anschaut, wenn man sich anschaut, wie lang diese Sitzungen sind, was auch an Herausforderungen und Anforderungen von allen Seiten auf einen hereinprasselt, weiß ich nicht, ob ich durchhalten würde, wenn ich dann halt privat noch ein paar mehr Baustellen hätte. Also das ist auch schon ein Privileg, dass ich meine Freizeit so gestalten kann, dass das alles möglich ist.
Soweit ich weiß, bist du auch stellvertretende Vorsitzende der ASF in Essen, ist das richtig?
Nee, bin ich nicht mehr.
Ach, bist du nicht mehr?
Bin ich nicht mehr.
Warst du aber. Ja. Also ist dir dann natürlich Feminismus und Frauenfrage ist ein großes Thema für dich. Was ist ja auch so ein Punkt, was müsste man da verändern? Weil ich finde tatsächlich noch, wir haben gerade in führenden Positionen viel, viel, viel zu wenig Frauen in unserer Partei, aber auch in öffentlichen Ämtern. Das ist auf der mittleren Ebene, würde ich sagen, mischt sich das schon ganz gut mittlerweile. Aber wenn es dann um die gut bezahlten Extraposten geht, sind schon oft auch Männer wieder vorne.
Ja.
Was würdest du da ändern wollen, oder?
Ich würde in der Kommunalpolitik an den Sitzungszeiten erstmal was ändern. Okay. Also ich würde eine Kinderbetreuung vor Ort anbieten. Also es sind jetzt in der im Essener Rat sind mehrere Familien mit kleineren Kindern. Warum dann nicht vor Ort die Kinderbetreuung dann schon anbieten?
Ja.
Ich weiß nicht, ob eine Redezeit von 10 Minuten pro Person unbedingt notwendig ist. Ich finde, also ich bin Lehrerin, ich bin immer unter Zeitdruck. Wenn man es nach 2 Minuten nicht geschafft hat, sein Argument zu bringen, dann hat man diese Redezeit auch einfach nicht verdient. Es ist natürlich auch so eine strukturelle Kultur. Also es sind Männer, die sehr viel Zeit haben, die nicht auf die Uhr gucken, dass sie nach Hause kommen müssen, um irgendwie die Kinder aus der Kita abzuholen und so weiter. Ich nehme wahr, dass oft Wortbeiträge wiederholend sind, dass sie sehr ausartend sind. Wenn natürlich die Kamera läuft, weil es eine Live-Übertragung ist, dann ist die Motivation natürlich noch eine andere. Und ich kann mir auch vorstellen, einfach mal transparent zu machen, wer wie lange spricht. Die Redezeit vielleicht mal ein bisschen zu verkürzen. Ich habe mal ein ganz witziges Beispiel gesehen, ich glaube von einer schwedischen Bürgermeisterin, die immer einen Schal strickt während der Kommunalsitzung. Ja. Und sie strickt immer eine Farbe, wenn ein Mann spricht und eine Farbe, wenn eine Frau spricht. Und
das
am Ende
ja
gibt es dann diesen Schal und man kann genau sehen, wie dann halt die Redezeitverteilung ist.
Okay, ich habe eine Ahnung, wie der Schal aussieht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich bin ja selber ein Mann. Also ich rede auch gern viel.
Das, ja, es hat sagen. Auch alles seine Berechtigung. Also ne, wir sind alle da, um unseren Job zu machen und wir haben alle unsere Berechtigung da zu sein. Wir sind alle gewählte Ratsmitglieder, aber oft denke ich, muss jetzt dieser Wortbeitrag bei Tagesordnungspunkt 17, nachdem wir hier schon 6 Stunden sitzen, jetzt auch nochmal sein.
Ja.
Es ist alles gesagt.
Ja. Aber ich fand einen anderen Punkt noch bedeutender, die Frage nach der Kinderbetreuung. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, ob es irgendwo im Ruhrgebiet Rathäuser gibt, in denen Kinderbetreuung ist, aber bei uns in Oberhausen gibt es das nicht.
Ja, hier in Essen haben wir noch nicht mal die Möglichkeit, ein Kind zu wickeln. Ne? Ja. Also wenn jetzt Ratskolleginnen dann ihr Kind mitbringen, was ich super finde. Ich unterstütze auch gerne, ich bin gerne die Babyhalterin und spiele Babyflüsterin, kümmere mich um die Kinder, aber da ist noch nicht mal eine Wickelmöglichkeit. So, und das zeigt ja auch, dass dort Menschen sitzen, die dafür einfach nicht den Blick haben.
Ja, ja, das ist definitiv so. Und wir beschweren uns trotzdem immer, wie wenig Frauen und bauen dann die Möglichkeiten dementsprechend nicht aus. Mhm. Aber das ist natürlich nicht deine einzige Grundmotivation. Du willst ja nicht Frauenbeauftragte der Stadt Essen werden.
Korrekt.
Du willst Oberbürgermeisterin der Stadt Essen werden. Wie war dein Weg dahin, dein Überlegungsprozess? Ins kalte Wasser springen oder kühle Vorbereitung?
Ja, ich habe schon über diesen letzten Schritt der Entscheidung längere Zeit nachgedacht. Dafür ist die Aufgabe zu wichtig, um das mit einer kurzen Bauchgefühlentscheidung zu machen. Mhm. Es war klar, dass wir als SPD in Essen einen Kandidaten oder eine Kandidatin brauchen. Es war auch klar, oder die Stimmen wurden lauter, die gesagt haben, wenn wir mit jemandem da reingehen in diesen Wahlkampf, brauchen wir einen Gegenentwurf zum Amtsinhaber. Ich habe mich schon lange dafür auch fähig gehalten, sowas mal zu tun. Das war aber nie meine oberste Priorität und Motivation. Also ich bin nie in die SPD eingetreten und habe gesagt, ich werde mal Oberbürgermeisterin. Ganz im Gegenteil irgendwie. Aber es war dann der Punkt, dass ich gedacht habe, das geht alles noch besser. Also auch eine Enttäuschung über den bisherigen Weg, den die Stadt gemacht hat. Ich finde, Essen hat einfach noch etwas Besseres verdient.
Ja.
Einen moderneren Blick in die Zukunft, ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, ein bisschen mehr Entscheidungsfreude, ein bisschen mehr Gestaltung, vielleicht auch ein bisschen Motivation. Ich glaube, dass man nach 10 Jahren, egal in welchem Amt, auch einfach mal ein bisschen müde ist. Und da wird es vielleicht Zeit für was Neues. Und dann war das so eine Mischung aus, mich haben Menschen gefragt, kannst du dir das nicht vorstellen? Ich habe drüber nachgedacht, habe mir dann so eine kleine Auszeit in den Sommerferien genommen, habe eine Reise ganz alleine gemacht und dann war irgendwann der Aha-Moment, dass ich gedacht habe, jetzt kandidiere ich und mache das.
Aber da fällt mir eine spannende Frage ein, weil ich sehe das ja auch in unserer Stadt und da sind wir uns ehrlich nochmal.
Ja.
Etwa zur gleichen Zeit hat bei uns auch ein CDU-Oberbürgermeister das erste Mal gewonnen und nach langen Jahren der SPD dann das Ganze übernommen. Die sind jetzt nicht alle beim Kamm scheren, aber das Problem finde ich immer, die sind so smooth. So, die sind so eigentlich so lieb irgendwie, dass es schwer ist, die anzugreifen. Und du hast gerade auch gesagt, da wird man vielleicht mal irgendwie amtsmüde nach einer Zeit, kann man so. Aber wie ist so dein Habitus im Umgang damit? Gehst du jetzt auf Angriff und sagst, nee, hier, folgende Fakten sind tatsächlich richtig mies gelaufen in dieser Stadt? Oder so ein verständnisvollerer, man kann es besser machen, Kurs?
Also Angriff ist gar nicht meine Mentalität. Ich stehe jeden Tag vor Kindern und Jugendlichen und möchte sie ins Leben begleiten. Also wenn ich da bei allen Dingen, die verbessert werden können, auf Angriff gehen würde, dann hätte ich halt den falschen Job. Also ich bin kein Angriffstyp. Angriff im Wahlkampf im Sinne von, ich kann es besser, aber eher ein Angriff, der darauf ausgerichtet ist, dass ich weiß, diese Stadt hat mehr verdient. Ja. Mich nerven extrem die lang hinausgezögerten Entscheidungen. Also wir haben in Essen ja eine Kooperation, wie es heißt, aus Schwarz-Grün. Und bis da mal Entscheidungen getroffen werden, werden erstmal Prüfaufträge gestellt. Dann ist die Verwaltung damit beschäftigt, zu schauen und zu gucken, ob und wie und wann. Und ich denke mir, boah, kommt doch auf den Punkt. Mhm. Also wir können uns gerne über Entscheidungen streiten, aber entscheidet euch doch bitte mal. Ein Beispiel ist dann auch die Rüttenscheider Straße, die ja in Essen ein großer Punkt gewesen ist in der Debatte. Und ich möchte einfach mal entscheiden und vorankommen und dafür sorgen, dass der Laden wieder läuft. Mhm. Ne, dass Bürokratie abgebaut wird, dass schneller auch die Dinge, die wir politisch entscheiden, umgesetzt werden. Mir dauert das oft viel zu lange.
Ja, kann ich auf jeden Fall. Ich bin da ein bisschen emotionaler insofern, dass mich das wahnsinnig macht. Und wie gesagt, es ist alles wie so ein glatt gelutschtes Bonbon.
Ja, und wirklich immer, wenn ich das noch ergänzen darf, bloß niemandem auf die Füße treten.
Ja, genau das meine ich. Mhm. Ne? Es war kein Kompliment an die CDU, dass die so nett sind, sondern die sind so geleckt und es ist schwer, da einen Pack anzufinden. Ja. Und deswegen fragte ich, man kann natürlich irgendwie reinhauen, ne, mit der Spitzhacke. Das hätte ich jetzt auch nicht angenommen, dass du der Typ bist. Aber was sind denn außer der Rütten, die Rü war natürlich die prominente Rü, die geile Meile in Essen, war natürlich ein regionales Thema jetzt auch schon fast.
Ja.
Aber wenn man so, Essen ist ja auch tatsächlich bekannt für sein Nord-Süd-Gefälle.
Ja.
Und das ist ja ein sehr sozialdemokratisches Thema, wie man diesen Graben, der da immer größer wird, vielleicht auch wieder zubekommt. Und das betrifft ja das ganze Ruhrgebiet. Wie gehst du mit diesen sozialen Fragen um? Wo positionierst du dich da? Weil das ist für unsere Partei, finde ich, also ja im Moment auch so eine spannende Frage. Ich will nicht sagen, auf wessen Seite wir stehen auf Seiten der Schwächeren, das ist in unserer DNA, aber wie gehen wir das Thema an? So, wie siehst du das?
Ja, also wie du schon gesagt hast, die A40 ist immerhin noch so eine, immer leider noch so eine Art Sozialäquator. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass die Lebensqualität in der gesamten Stadt abgenommen hat, die Kriminalitätszahlen steigen und das Zusammenleben ist irgendwie, um es auf den Punkt zu bringen, komplizierter geworden, was natürlich auch mit den globalen Krisen zu tun hat und so weiter. Aber es geht vor allem darum, endlich mal die Hausaufgaben zu machen. Also wir kennen ja die Antworten. Wir wissen, wie die Situation im Essener Norden ist. Wir wissen, dass sich dort Menschen unsicher fühlen, dass es dort auch tatsächlich unsichere Gegenden vielleicht sogar gibt. Aber Bildung ist da der Anknüpfungspunkt.
Ja.
Familien so zu unterstützen, dass sie eine Chance haben, ihr Leben wieder zu gestalten. Also es gibt so viel, ich rede mich jetzt so voll in Rage.
Nur zu.
Lass uns einfach mal zurückblicken, weil das Ruhrgebiet hat es ja mal geschafft. Ja. Also es war ja nicht so, dass das Ruhrgebiet vor langer Zeit mal irgendwie ein Ort der absoluten Glückseligkeit gewesen ist. Ne? Also Essen war mal, die Waffenschmiede ist dann irgendwann Kulturhauptstadt geworden.
Ja.
Essen war mal so ein bisschen das Sorgenkind des Ruhrgebiets, ist dann aber eine Wirtschaftsmetropole geworden. Also es hat ja mal funktioniert, auch das Zusammenleben hat funktioniert. Also ganze Gastarbeitergenerationen aus vielen Ländern sind nach Deutschland gekommen, haben unter Tage mit den Kumpeln gearbeitet und es hat funktioniert, dieses Zusammenleben. Irgendwann ist ein bisschen was kaputt gegangen, irgendwann hat es eben nicht mehr funktioniert und Menschen haben vielleicht den Eindruck, dass es nicht mehr klappt. Aber wenn wir uns darauf besinnen, dass es mal funktioniert hat, dass wir, wie ich es auch immer bezeichne, so ein klares Stoppschild mit einer einladenden Hand vermitteln, Recht und Ordnung müssen durchgesetzt werden, also Polizei, Ordnungskräfte müssen dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden, aber jeder Täter ist auch immer Opfer des eigenen Systems. Das ist keine Entschuldigung für Kriminalitätsentwicklung, aber wenn wir dafür sorgen, dass wir die Struktur anpassen, dass Schulen wieder so funktionieren, dass ihnen keine Knüppel zwischen die Beine geworfen werden und sie sich wirklich um die Kinder und Jugendlichen so kümmern können, dass sie erstens einen Schulabschluss machen und dass sie zweitens nach der Schule irgendwie an die Schippe kommen. Weil das muss ja das Ziel sein. Ich will nicht immer nur Pflaster draufkleben, sondern ich möchte dafür sorgen, dass die Grundlage geschaffen wird, dass wirklich Menschen ihr Leben wieder so gestalten können, wie es gut für sie ist. Und wenn es gut für jeden Einzelnen ist, ist es auch gut für die Gemeinschaft.
An dem Punkt will ich einfach nochmal Werbung für das machen, was wir ja hier als FVR auch vertreten. Eben die grünste Industrieregion der Welt. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich davon erzähle, auch in kommunalen Bereich, das ist immer so, was ist das denn? Wieder irgend so was Grünes, so, aber da steht Industrieregion. So, vielleicht müssen wir da unter dem I mal nochmal zweimal unterstreichen. Es ist wieder ein Weg in Industrialisierung möglich. So, und das ist, wäre eine Perspektive und ist eine Perspektive für diese Region, die genau das schafft, was du gerade gesagt hast. Nämlich die Leute wieder an die Schippe bringt, hast du gesagt. Ja. Und ich glaube, das ist unser Angebot. So, das wäre hoffentlich was, was du auch im Herzen trägst. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, weil die Leute sehen das nicht. Du nickst die ganze Zeit und bestätigst das. Das können die ja nicht hören. Also wir scheinen da einer Meinung zu sein, oder?
Ja, ich nicke nochmal sehr bestimmt. Wir sind da absolut einer Meinung, weil erstmal halten wir fest, dass Bildung ist so ein Mittel zum Aufstieg, es schützt vor Armut und es ist so dieser soziale Kitt. Und wenn wir es dann hinbekommen, dass in den strukturschwächeren Regionen, ich muss ja jetzt gar nicht nur von Essen sprechen, sondern es geht ja ums Ruhrgebiet, es dann auch hinbekommen, dass Menschen dort Unternehmen gründen, dass sich Geschäfte ansiedeln. Das ist dann vielleicht nicht das Geschäft, was man gewohnt ist. Also es ist vielleicht nicht die deutsche Bäckerei, wo man das Roggenbrot kriegt, sondern vielleicht das kleine türkische Café mit super Baklava. Ich liebe Baklava.
Ich bin mit im Boot. Ich sitze mit im Baklava-Boot.
Großartig, großartig. Dann kann das gelingen. Und wir sehen ja auch, die Stadt Essen hat jetzt vor einiger Zeit eine Studie zur sogenannten Migrantenökonomie veröffentlicht.
Großartiges Thema.
Ja, es zeigt sich, dass Menschen mit Migrationshintergrund im positiven Sinne risikobereiter sind, um ein Geschäft zu gründen. Ja. Was noch nicht so ganz gut funktioniert, ist die Ausbildungsquote. Aber wenn wir das hinkriegen über Beratung, über Unterstützung, dass diese Menschen, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen, ein Geschäft zu gründen, ausbilden und die Menschen an die Schippe kriegen, wäre das doch super.
Ja. Ist da vielleicht, du bist ja als Lehrerin, glaube ich, schon auch näher an den jungen Leuten.
Das hoffe ich. Zumindest verstehe ich Jugendsprache, wenn sie bei der Tagesschau immer vorgestellt wird, weiß ich immer, worum es geht.
Du weißt, worum es geht. Ja, das gut, ich nicht mehr. Ich bin da jetzt raus. Du sagtest so Ausbildung, ist da auch ein bisschen noch das deutsche System, das ja wirklich sehr starr ist, mach in Deutschland oder hier mal eine Gastro auf, was da alles zu beachten ist und anzuschaffen und was man eigentlich für kleines Geld machen zu können, für 10.000 Euro ein paar Töpfe, Pfannen kaufen und einen Ofen und Miete zahlen.
Fertig,
und plötzlich kommt aber noch die super Filteranlage. Die
haben Sie eine Fettscheideanlage? Ja,
genau. ist da vielleicht auch noch ein bisschen Misstrauen gegenüber deutscher Bürokratie abzubauen oder umgekehrt vielleicht auch deutsche Bürokratie abzubauen?
Ich glaube beides. Also wenn Verwaltungshandeln so erklärt wird, dass es jeder versteht, da sind wir auch bei den Punkten leichtere Sprache. Wenn ich schon ein Problem habe, ein Verwaltungsschreiben beim ersten Lesen auf Anhieb komplett zu verstehen, möchte ich nicht wissen, wie dieses Schreiben auf Menschen wirkt, die nicht deutsche Muttersprachlerin sind wie ich.
Ja.
Da müssen wir einfacher werden, ohne Dinge zu vernachlässigen. Aber nennen wir es mal gegenseitiges Entgegenkommen. Also wenn Bürokratie abgebaut wird, vieles einfacher wird und man dann Menschen, die ein Geschäft gründen wollen, die sich selbstständig machen wollen, die irgendwie andere coole Ideen haben, um die Stadt voranzubringen, über Gemeinschaftsprojekte, über Repair-Cafés oder was auch immer. Die Ideen sind ja da.
Ja.
Und ihnen das noch ein Stückchen erklären, zu sagen, hey, wir nehmen dich an die Hand, wir haben da eine Beratung, die geht mit dir die vereinfachten Formulare durch. Ist es, glaube ich, ein gutes Entgegenkommen.
Und ich glaube, das, was du beschreibst, hängt auch sehr viel auf kommunaler Ebene, wo ja auch geprüft wird, wo schnell gehandelt werden kann, wo auch eine gewisse Flexibilität vielleicht mal wieder einkehren kann.
Ja.
Denn auch deutsche Gesetze sind zumindest so weit gefasst, dass man auch unterschiedlich reagieren kann, aber oft wird nur auf härteste Weise reagiert.
Ja, Richtig. Also das heißt nicht frei schießen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir alles wegnehmen sollten, damit irgendwie Sodom und Gomorra entsteht.
Um Himmels Willen.
Um Gottes Willen.
Nein.
Also Recht und Ordnung brauchen wir und das muss durchgesetzt werden. Und ich bin auch durchaus eine strenge Lehrerin. Wenn also Regeln nicht funktionieren, dann kann ich freundlich streng sein.
Frau Klevin.
Ja, aber bis dahin gibt's halt das Vertrauen. Also das Vertrauen ineinander, dass es irgendwie funktioniert. Und da gibt es viele Stellen, an denen man vereinfachen kann. Allein wenn ich schaue, wie viel Arbeitskraft jedes Schuljahr nötig ist, bis die Bestellungen für Schulbücher da sind, für die Familien, die bildungs- und teilhabeberechtigt sind, mit Zettelformularen, Excel-Tabellen, die hin und her geschickt werden und Kopien, die ich mache. Da denke ich mir, boah, diese Arbeitsstunden könnten wir alle kollektiv viel besser darauf verwenden, dass ich vielleicht noch mal ein Stündchen mehr Zeit habe, um den Zehntklässler zu beraten, welchen Handwerksberuf er jetzt erlernt. Oder mit ihm noch mal Passbilder mache oder irgendwas mache, um ihn an die Schippe zu bringen.
Also ich sehe, du hast jetzt nicht den einen Punkt, den du mit dem Zeigefinger, sondern du verbindest schon Bildung, Sicherheit, aber auch Zukunft, Arbeitsmarkt. Du bist schon jemand, der das komplette Ganze dann eben denkt. Da ist natürlich, um jetzt so einen kleinen Bogen hinzukriegen, das ist natürlich auch nicht so leicht zu vermitteln, aber auch das ist ja einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben. Du machst ja wirklich, und das sage ich jetzt mal auch ein bisschen selbstkritisch im Vergleich zu allen möglichen anderen sozialdemokratischen Institutionen, seit langer Zeit gute Social-Media-Arbeit. Wie kommt da dein Bezug? Also da kann ich jedem einfach nur raten, wir können das ja vielleicht hier drunter auch mal verlinken oder werden das eh tun, sich das anzuschauen. Du machst viel Video, du bist das, was wir hier tun, offensichtlich dadurch auch gewohnt. Wie kommt da deine Affinität?
Na, ich habe natürlich einen Blick auf eine Lebensrealität, die, glaube ich, vielen Menschen in der Politik verschlossen ist, weil ich jeden Tag vor Teenagern stehe. Und ich sehe, dass das, was in meiner Blase stattfindet, nicht die Blase dieser Jugendlichen ist. Und da ist Social Media, da ist ein, auch wieder, da sind wir beim Entgegenkommen, auch ein Weg, um dafür zu sorgen, dass Politik näher gebracht wird. Ich habe mich riesig gefreut, dass bei mir im Ortsverein haben wir zwei Mitglieder, die sind wegen meines Instagram-Kanals beigetreten. Ich konnte das kaum glauben, aber die haben mir wirklich geschrieben und gesagt, hey, wir finden cool, was du machst und können wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen. Und ja, die sind dann Parteimitglied geworden. Das sind jetzt nur zwei. Ne? Also kein Social-Media-Account der Welt wird das Leben der Menschen retten und alle Sorgen und Nöte des Ruhrgebiets mit einem Fingerschnipp erledigen. Aber es ist ein Baustein von vielen. Es ist ein Baustein, Tür-zu-Tür-Wahlkampf zu machen, an Haustüren zu klopfen. Damit erreiche ich eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Damit erreiche ich die Menschen, die noch gerne die Tür aufmachen, die froh sind, wenn sie mal einen Schnack an der Tür halten können. Damit erreiche ich aber nicht die Kids und Jugendlichen bei mir in der Schule und halt deren Freundinnen und Freunde.
Ja.
Ne? Und da einfach mal neue Wege zu gehen, so dass es authentisch ist. Also ich habe schon gesagt, es wird keine lustigen Tänze von mir auf TikTok geben oder so. Das wird nicht zu mir passen, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber ich glaube, das authentisch zu machen und mir macht es Spaß, ich mache das gerne, kommt, glaube ich, ganz gut an. Es wurde am Anfang sehr belächelt, ne? Also, aber ich glaube, da hat die Partei insgesamt und auch Politik parteiübergreifend verstanden, dass das ein Weg sein muss.
Das muss definitiv sein. So. Das ist auch ein bisschen, weswegen wir hier miteinander sitzen. Wir versuchen das ja auch.
Ja.
Wir sind vielleicht ein bisschen spät damit angefangen insgesamt.
Ja.
Aber da sehe ich nicht schwarz. Und vor allen Dingen, mir geht jetzt eine andere Frage im Kopf, weil wir gerade das Thema auch in meiner Stadt hatten. Es gibt ja auch sowas wie Essen-Memes, diese Seite, die sich ja sehr, sehr zynisch, aber auch witzig in dieser Meme-Tradition, die tatsächlich nicht mehr so meine Generation ist, dann äußert und dabei auch mal übers Ziel hinausschießt, aber auch durchaus liebevoll sein kann. Ist das auch was, wo du so denkst, wo wir Anschluss wieder suchen müssen? Weil bei uns gab es, die Konservativen sind Sturm gelaufen. Es ging um die Finanzierung eines Projektes. Wir waren dafür und die fanden das alles ganz, ganz fürchterlich. Sowas darf man nicht sagen und so. Aber sind das nicht die jungen Leute, die sich da heute äußern und einfach auch eine andere Art von Humor haben als wir?
Ja, es ist definitiv eine andere Art von Humor. Also ich habe letztens noch eine Unterrichtsstunde gemacht in meinem Englisch-Leistungskurs. Da ging es um Literaturunterricht und zu dem Roman, den wir lesen, Fahrenheit, sollten die Kids Memes erstellen. Und ich war völlig erstaunt, wie großartig das war. Ich muss gestehen, dass ich nicht alles verstanden habe. Also einige Sachen mussten mir erklärt werden, wie so eine Boomerin. Aber es hat irre Spaß gemacht. Und es ist ein anderer Zugang. Essen-Liese macht da einen super Job, die Stadt mit sehr viel Herz darzustellen. Das heißt nicht, dass ich alles immer ganz super finde, aber darum geht es ja gar nicht. Also es finden ja auch nicht alle super, was ich so mache. Ja. Es ist manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder manchmal fehlt mir mit meiner Politikerin Brille so das Verständnis für politische Zusammenhänge und Ergebnisse aus verschiedenen politischen Prozessen. Aber die hohe Anzahl von Followern und Followerinnen kommt ja nicht von ungefähr.
Ja.
Ne? Und wenn jüngere Menschen, die noch jünger sind als ich, darüber sprechen.
Gibt's ja fast gar nicht.
Kaum. Dann ist das ja ein gutes Zeichen. Und warum nicht? Ich biedere mich da nicht an. Also da auf Fototerminen dann einfach nur daneben zu stehen, bringt die Stadt auch nicht voran. Aber das ist schon ein Weg, den man gehen sollte.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, genau der letzte Satz ist wichtig. Da verlieren wir tatsächlich ein bisschen den Anschluss. Hm. Und durch das, was du machst, Offenheit in deinem Beruf, aber eben auch selber Social Media zu machen, dass sich nicht anbietet, sondern so ist, wie du eben bist, lässt sich diese Lücke eben auch wieder schließen. Weil ich glaube ja, weiß nicht, wie du das siehst, wir haben jetzt über Nord-Süd-Gefälle und Umgang miteinander und Sicherheit gesprochen. Und leider haben ja bestimmte Kräfte es geschafft, das Thema Sicherheit immer auch mit dem Thema Migration so stark zu verbinden. Das ist ja eigentlich eine Frechheit. Jetzt habe ich total den Faden verloren.
Sicherheit und Migration.
Also, Männer, die lange reden, ne, die dann auch noch den Faden verlieren, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. So. Aber du findest durch deinen Multimedia-Account und das eben da auch den Zugriff und den Anknüpfungspunkt an die jungen Leute. Und ich glaube, das ist der letzte Satz, den ich sagen wollte. Sorry. Dass das bei denen auch viel besser funktioniert. Ich habe viel mit jungen Leuten gearbeitet. Ich bin ja im Kulturbereich unterwegs. Und da ist auch Herkunft gar nicht so ein Thema. Da machen die Witze drüber und kommen dann wunderbar miteinander aus. Ja. Wo wir uns einen riesen Kopf drum machen.
Ja, voll, voll. Also diese Vielfalt kann man sehr gut leben. Und sie kann echt funktionieren, wenn das Miteinander mit klaren Regeln funktioniert. Und diese Regeln müssen eingehalten werden, es muss ein gegenseitiges Verständnis sein. Ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich meine Klasse zu irgendwas einlade und sage, hey, hat gut funktioniert, Frau Klevin, gib mal einen aus. Und ich achte darauf, dass es halt Lebensmittel sind, in denen keine Gelatine ist oder so. Oder wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone im Kollegium, wenn auch mal halal gegrillt wird oder so. Das sind einfach Dinge, es ist gegenseitiges Entgegenkommen. Ich weiß, dass Menschen Angst vor Veränderungen haben. Mhm. Das kann Angst machen, Sorge bereiten. Aber es kann total gut funktionieren, wenn die grundsätzlichen Bedingungen stimmen. Und ich lebe meinen Alltag in der Schule so, dass ich finde, es ist Platz für alle. Ich möchte diese Stärken herauskitzeln aus den jungen Leuten. Ich würde dann auch gerne die Stärken wieder aus der Stadt herauskitzeln. Damit bilde ich dann die Brücke zu meiner Kandidatur.
Ja.
Und dann kann echt Großartiges möglich sein.
Und ich glaube dir das. Das ist einfach, du bist hast eine glaubwürdige Ausstrahlung.
Finde ich schön, dass du mir das glaubst.
Weil das ist auch wichtig, es ist nicht so dahergeredet. Es ist aufgrund dessen, was du auch im Leben tust, was du erlebt hast, was du beruflich machst, eben auch gewachsen. Und ich glaube, das hat nicht nur Essen, sondern hat das Ruhrgebiet auch verdient. Weil wir hier ja, was ist unser größtes Aushängeschild neben der Industriekultur? Unsere Ehrlichkeit und unsere Offenheit, unser offener Umgang miteinander. Ja. Und ich finde, das repräsentierst du hervorragend. Hast du es gesehen? Jetzt haben wir so ein Schild reingereicht bekommen. Schild. 25 Minuten sind rum. Wir sollen langsam in die Endschleife gehen. Ja, lass mich noch praktisch. Ich meine, dieses Jahr brauchen wir nicht drüber reden. Alles war anders geplant.
Ja.
Wir hätten auch unseren Wahlkampf ganz anders geplant.
Was meinst du? Ich habe nichts mitgekriegt.
Ich weiß auch nicht. Ich habe die letzten 3 Wochen geschlafen. Wie gehst du? Gehst du jetzt schon hart in den Wahlkampf oder betrifft dich das tatsächlich jetzt oder ist jetzt erstmal ruhig Bundestagswahl und dann mal absehen oder bist du in der Dauerschleife jetzt schon?
Ja und nein. Also ich finde, dass mein Wahlkampf begonnen hat mit dem Tag, an dem ich meine Kandidatur angekündigt habe. Es war ja der 8. März, der Weltfrauentag. Nein, es war kein Zufall, dass es dieser Tag war. Ich denke, und seitdem beginnt Wahlkampf insofern, als dass ich mich natürlich bekannt machen muss. Ne? Also das ist im Vergleich zum Amtsinhaber ein bisschen David gegen Goliath. Aber niemand wird mit Bekanntheit geboren. Also auch einer der Thomasse, die im Ruhrgebiet ja Oberbürgermeister sind, haben wir ja mehrere, sind nicht mit Bekanntheit geboren.
Ja.
Ne? Und das war dann der Punkt, an dem ich dann ansetzen musste oder weiterhin ansetze, um mich bekannt zu machen. Deshalb bin ich auch gerne hier, deshalb tingle ich durch die Gegend. Ich kann mich emotional jetzt so ein bisschen erstmal zurücklehnen und entspannen, weil ich weiß, das gilt für viele andere, die kommunalpolitisch dann aktiv sind und kandidieren, dass die Kommunalwahl unabhängig vom Bundestrend sein wird oder unabhängiger. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Wahlkampf auch immer Teamarbeit und ich möchte natürlich auch, dass im Ruhrgebiet und in Essen unsere Kandidaten und Kandidatinnen da die Wahlkreise holen. Ja. Also bin ich auch mit dabei und bin mit im Team und mache alles, was geht. Und klopfe an Türen und unterstütze da, wo es geht. Und wenn das im Endeffekt noch dazu beiträgt, dass ich bekannter werde und Menschen denken, boah, die Julia, das ist echt eine Nette und die ist noch klug und die hat eine Idee von dieser Stadt, dann ist doch für alle ein guter Mehrwert da.
Und da kann auch gar nichts mehr schiefgehen.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, hervorragend. Dann möchte ich dich quasi einladen und wir können tatsächlich im Anschluss ja mal darüber reden, wie wir uns auch in Social Media unterstützen können.
Ja.
Was man vielleicht gemeinsam machen kann. Ja. Da können wir auch immer noch ein Schüppchen drauflegen.
Weil absolut.
Wir haben ja, ne, wenn ich den Henrik Bollmann, macht ja zum Beispiel auch super, super Instagram und so. Und wenn man da das
sind die Lehrkräfte, die das können.
Jetzt, wo du sagst, er ist auch Lehrer. Mensch, ja. Ja, aber der RVR macht es ja auch, sind nicht nur Lehrer. So, sind nicht nur Lehrer. Nein, aber das war da tatsächlich auch das Gute, dass ja da auch entstanden ist in den letzten Jahren, vielleicht noch mal ein bisschen bündeln.
Ja.
Und in diesem
Sinne, schaffen andere besser. Also gerade was die gegenseitige Unterstützung angeht, Beiträge teilen, kommentieren, liken, sich gegenseitig pushen.
Ja.
Das können andere besser.
Ja, leider ist das so. Das darf man auch offen sagen. Das ist so. Mhm. Und da möchte ich dann eben auch nochmal passend, ne, als hätten wir es abgesprochen, auch nochmal an unsere Zuhörer appellieren. Weil auch unser Podcast soll ja geliked und geteilt werden. Ja. Und macht überall Herzchen rot und was auch immer, drückt auf alle Knöpfe. Abonniert vor allen Dingen den Gesamtpodcast. Wir haben sehr viele, sehr sympathische und interessante Gäste hier. Und insofern arbeiten wir da jetzt alle miteinander. Meine Liebe, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe noch so viel auf dem Zettel, wir hätten noch über Finnland reden können.
Aber Finnland.
Ah, das sparen wir uns trotzdem fürs nächste Mal auf.
So,
wenn du hier als Oberbürgermeisterin sitzt.
Ja, ich komme gerne wieder. Antritts- es gibt nämlich schon mal guten Kaffee. Ich bin ja bekannt für meine, ich glaube, ich muss schon Kaffeesucht sagen. Aber
ja,
ich
auch.
Ja. Also der Kaffee war schon mal gut. Noch ein Grund, dass ich gerne wiederkomme.
Dann sehen wir uns wieder, wenn du die Amtskette trägst.
Und
trinken einen leckeren Kaffee dabei.
Wunderbar.
Wir halten dir hier auf jeden Fall selbstverständlich alle Daumen, die wir haben. Und an alle da draußen, es wird spannende Zeit. Geht in den Wahlkampf, haltet durch.
Ja.
So ist viel zu tun und haltet durch. Zieht euch warm an. So wird ein kalter Wahlkampf und ein spannendes Jahr auf jeden Fall. Und liebe Julia, mit solchen Kandidatinnen kann uns eigentlich schon gar nicht mehr viel passieren.
Dankeschön.
Danke.